Grüß Gott, meine Damen und Herren, Sie sehen da unser Krankenhaus und wir haben eigentlich ein relativ glückliches Leben geführt. Das ist in einem der schönsten Skigebiete überhaupt in Österreich. Das sind die ganzen großen Skigebiete wie Arlberg, Safaus, Galtür und so weiter in der Nähe. Und unser Hauptgeschäft ist Traumatologie und onkologische Chirurgie und Onkologie. Wir haben sehr gute Onkologen und sehr gute Chirurgen oben und das war eigentlich immer so. Der Hubschrauberlandeplatz ist prominent in diesem neuen Gebäude und wir haben 1400 Hubschrauberlandungen pro Jahr normalerweise vor SARS gehabt. Das sind in der Mehrzahl Landungen, die wir im Sommer, im Winter haben mit den ganzen Skiunfällen, aber auch im Sommer jetzt zunehmend mit den Mountainbikern, die irgendwo hinunterfahren an wilden Dingen und dann stellt sie es auf. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie 2019 die ersten Meldungen gekommen sind aus Wuhan mit dem SARS-CoV-2-Virus und die haben mir damals gedacht, na, siehst du, die Chinesen müssen halt immer alles essen. Die nehmen immer die Wilde, die müssen immer alles essen. Das muss irgendwie damit zu tun haben. Der Gedanke, dass sowas jemals für mich relevant wird, der war völlig absurd. Und dann haben wir gehört, wie dieses SARS-Coronavirus 2 plötzlich in Italien eingetroffen ist. Und in der Lombardei, da muss man einfach wissen, vergleichbar von der Größe her mit Österreich, gibt es 6 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Wir, Schlaraffenland Österreich, Deutschland, glaube ich, ist noch mehr Schlaraffenland gewesen zu dem Zeitpunkt, wir haben 20. Und da hat man dann die ganzen Bilder gesehen, mit den Militärfahrzeugen, die Tote abgeholt haben, mit den Ambulanzen, die voll waren mit Patienten, also katastrophal. Ich werde Ihnen ein bisschen über unsere Erfahrungen erzählen. Mein Hauptvortrag ist, was wir selber gesehen haben im Krankenhaus und dass wir den klinischen Eindruck haben, dass das Virus sich laufend verändert hat. Ausgewertet haben wir aber nur die erste und die zweite Welle. In der ersten Welle kann ich Ihnen sagen, dass wir es mit dem Wildtyp-Virus zu tun gehabt haben. In der zweiten Welle, es ist ja lange nicht sequenziert worden in Österreich, da waren dann die letzten Fälle nur mehr Alpha-Virus, also britische Variante. Und ich nehme an, vom Verlauf her, der sich komplett verändert hat klinisch, waren wahrscheinlich fast alle Patienten britische Variante, die wir gesehen haben. Beginnen wir kurz mit dem Virus, das will ich Ihnen hier ganz kurz zeigen. Das, was Sie da sehen, ist so eine Computeranimation, die habe ich mir heruntergeladen von Nature. Und das ist wirklich so, dieses SARS-Virus hat 25 bis 40 solcher Spike-Proteine und die rotieren und bewegen sich in alle Richtungen. Und das macht es dem Virus wesentlich leichter, wie bei anderen Virus, seinen Rezeptor zu finden und anzudocken. Und das ist die Voraussetzung für die Infektion. Was der Virus noch hat, ist also eine Zuckerhülle, die ihn praktisch unsichtbar macht für unser Immunsystem. Also er kann nicht leicht erkannt werden. Und unser Problem ist, was wir haben, ist im Respirationstrakt reichlich die Rezeptoren für Spike-Protein, für die rezeptorbindende Domäne, nämlich den ACE2-Rezeptor. Und was wir noch haben, und das braucht es für die Infektion, ist eine Serinprotease-Transmembran an den Zielzellen, die DEPRIS2, die während der Infektion die S2-Untereinheit abspaltet und durch räumliche Konformitätsänderungen, das sehen wir gleich, wird die Virusmembran dann zur Wirtsmembran zugezogen und die RNA vom Virus wird praktisch direkt ins Zytoplasma der Wirtszelle injiziert. Was passiert als nächstes? Dieser Virus bildet sofort Proteine aus, unter anderem dieses NSP1 und dieses Protein unterbindet die zelluläre Proteinbiosynthese und die Signalübermittlung aus dem Zellkern mittels zellulärer Messenger-RNA. Die befallene Zielzelle hat wenig Chancen, Nachbarzellen zu sagen, ich bin infiziert, wehrt euch. Dann, was noch passiert ist, am Anfang wird Spike-Protein produziert und das Spike-Protein wird an der Wirtszelle exprimiert, bindet an ACE2-Rezeptoren von Nachbarzellen und es bilden sich große Zellsyncytien, die dann als Virusproduktionsfabriken letztlich fungieren. Der Virus selber, aber besser gesagt die Messenger-RNA, die wird im endoplasmatischen Retikulum gebildet und die Reifung des Virus erfolgt dann im Golgi-Apparat. Und da hat man ein Enzym, das die Furin, also im Spike-Protein sozusagen, eine Furin-Spaltstelle schaltet und da drinnen ist die rezeptorbindende Domäne. In dieser rezeptorbindenden Domäne hat es bisher die meisten Mutationen gegeben. Und Mutationen vorwiegend Ersatz von Aminosäuren mit hydrophoben Aminosäuren dort, führt zu erhöhter Infektiosität. Und jetzt haben wir ja diese Delta-Variante, da gibt es schon einige solcher Mutationen dort in dieser Furinspaltstelle und das erleichtert die Infektion ganz gewaltig. Ein weiteres Problem, dadurch, dass das unspezifische Immunsystem am Anfang mehr oder weniger gehemmt wird, kommt die Infektion oder die Inflammation später und das extrem heftig. Und das ist dieser Zytokinsturm, von dem oft geredet wird bei dieser Infektion. Und was wir mittlerweile gesehen haben, ist, dass offensichtlich, wenn der Körper dann reagiert, auch zahlreiche Autoantikörper gebildet werden gegen verschiedene Zellstrukturen in unterschiedlichen Organen. Und ich will Ihnen nur zeigen, eine von vielen Arbeiten, die ich gelesen habe und die auf dir habe, aber wir haben nicht so lange Zeit. Das ist so eine Studie aus dieser Veteranen-Datenbank, der Health Administration Veterans Datenbank. Da hat man drinnen über 73.000 Patienten mit Covid-19, die nicht hospitalisiert worden sind. Und die hat man angeschaut im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Covid-19. Und was Sie hier sehen ist, dass bis zu 6 Monate nach abgelaufener Infektion sie ein 1,6-fach erhöhtes Risiko haben zu sterben. Das heißt 8 Zusatztote pro 1.000 Betroffene. Sie haben zahlreiche respiratorische Probleme. Sie haben ZNS-Symptome 6 Monate danach. Sie haben metabolische Störungen. Unter anderem entwickeln sie chronische Erkrankungen wie ein Diabetes mellitus, Fettsucht, Fettstoffwechselstörungen. Sie können nach so einer Erkrankung gehäuft Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln. Und sie haben natürlich Probleme wie chronische Gelenkschmerzen und sie haben ein erhöhtes Risiko für weitere Infektionen. In der Arbeit wurde das auch verglichen mit Folgen nach einer Influenza-Erkrankung. Und da muss man sagen, auch die Influenza macht natürlich ähnliche Sachen danach, wenn man sie überwunden hat, aber deutlich weniger wie das SARS-CoV-2. Und jetzt gehen wir gleich weiter und schauen uns unsere Daten an. In der ersten und in der zweiten Welle haben wir an unserem mittelgroßen Krankenhaus 458 Patientinnen mit Covid-19 behandelt. In der ersten Welle habe ich die Daten zusammengefasst, März bis Juli 2019, da waren es 154. In der zweiten Welle, da habe ich aber nur bis Ende Jänner die Daten ausgehoben, waren es 304. In der Zwischenzeit haben wir wesentlich mehr. In der ersten Welle sind 16,2% auf unserer interdisziplinären Intensivstation aufgenommen worden. In der zweiten Welle waren es 12,5%. Das war ein Unterschied von 3,7%. Möglicherweise deswegen, weil alle Patienten mit Atembeschwerden in der zweiten Welle Dexamethason bekommen haben. Das war in der ersten Welle noch nicht so. Vielleicht haben wir da Intensivstationsaufnahmen verhindern können. Dann geht es weiter. Wir haben 11 Patienten mechanisch invasiv beatmet. 7 Patienten haben wir mit NIF und mit CPAP gemeistert. 2 Patienten mussten wir verlegen, weil sie ECMO gebraucht haben und 5 Patienten haben wir verlegt wegen Platzmangel. Wir haben nur 10 interdisziplinäre Intensivbetten, wir haben 4 IMCU-Betten, alles war als Intensivstation ausgelegt zu der Zeit. Und wir haben damals 11,7% Todesfälle gehabt, das war glaube ich gar nicht so übel. In der zweiten Welle sind dann 38 Patienten auf der Intensivstation aufgeschlagen, 15 Patienten haben wir invasiv beatmet, 22 Patienten nicht invasiv oder CPAP, ein Patient hat nur Sauerstoff bekommen, der ist wegen was anderem aufgenommen worden. Und da haben wir fast eine ähnliche Mortalität. Jetzt schauen wir uns die Daten ein bisschen genauer an. Und da sehen Sie schon oben das Alter, Median in der ersten Welle 63, in der zweiten Welle, vielleicht anders wie in Ostösterreich, bei uns waren sie dann älter, 73. Was man auch noch sehen kann ist, in der zweiten Welle haben wir mehr arterielle Hypertension gesehen und wir haben mehr Diabetiker gehabt. Dieser Charlson Comorbidity Index war höher. SARS 3 war so um 55, 59, da war kein großer Unterschied. Interessant ist die Intensivmortalität, die hat sich verändert. In der ersten Welle haben wir uns gedacht, mein Gott, eigentlich ein tolles Ergebnis, obwohl die Patienten ewig lang auf der Intensivstation waren, 12,5%. In der zweiten Welle mit dem wahrscheinlich britischen Virus haben wir 3-fach höhere Mortalität gesehen. Jetzt gehen wir kurz zur Lunge, die Bilder kennen Sie alle und Sie kennen auch die dazugehörigen sonografischen Bilder. Das ist eine Arbeit aus der ersten Welle, waren 7 Patienten, die verstorben sind an der SARS-CoV-2-Pneumonie, die man obduziert hat und was man da gesehen hat, ist einmal in den Kapillaren der Alveolen solche Fibrintrompen und zwar reichlich, viel häufiger wie bei der Influenza, das haben die Autoren ebenfalls ausgewertet. Man sieht schwere Schäden an Endothel und Alveolen und man sieht perivaskuläre Lymphozyteninfiltrate, vornehmlich mit T-Lymphozyten. Da herunten sieht man so eine Vascular Cast-Präparation, das heißt, man injiziert in die Lunge einen Kunststoff, lässt ihn aushärten, mazeriert dann das Gewebe weg. Was übrig bleibt, ist die Zirkulation und vor allem die Mikrozirkulation. Das ist eine gesunde Lunge, schaut wunderschön aus. Und das ist eine erkrankte Lunge und das schaut aus wie ein totes Korallenriff. Und was wir in der ersten Welle gesehen haben, und das habe ich vorher nie in meinem Leben gesehen, das war das da. Nämlich Mottling an den Fußsohlen vom Patienten. Nicht über den Knien, über den Oberschenkel, sondern an den Fußsohlen. Und bei den Patienten, die wir invasiv beatmen mussten, die es am schwer kranksten waren, haben 82% dieses Mottling gehabt. In der zweiten Welle waren es nur mehr 14%. Das war der Grund dafür, warum wir in der ersten Welle bei diesen ganz schlechten Patienten therapeutisch antikoaguliert haben. In der zweiten Welle war das verschwunden. Schauen wir uns ganz kurz die Beatmungsinvasivität an. Das unterscheidet diese Pneumonien für mich ganz deutlich von sonstigen ADS-Formen, die wir bisher behandelt haben und die im Laufe der Zeit behandelt haben. Was die Patienten braucht haben, war eine hohe FiO2, aber nicht viel PEEP. 12 war median PEEP bei den invasiv Beatmeten, der Driving Pressure um die 12. Da herüben bei nicht invasiv Beatmeten 0,7 FiO2, geringfügig geringer, 8 PEEP. Die Indikation für die Intubation war bei uns der progrediente Lufthunger, das subjektive Gefühl des Patienten, dass er zu wenig Luft bekommt, das war für uns wichtig. Auf dem Astrup haben wir viel weniger geschaut und wir haben auch Patienten gehabt, die unter 60 BO2 gehabt haben, denen es gut gegangen ist, die zum Beispiel eine nicht-invasive Beatmung gut toleriert haben. Was wir sehr viel gemacht haben, war die Bauchlagerung, auch bei nicht-invasiv beatmeten Patienten, so 14 bis 16 Stunden Bauch, dann wieder umdrehen. Das Problem war dabei, man sieht einfach Responder und Non-Responder. Wir haben auch Leute gesehen, die nicht darauf reagiert haben. Und jetzt ganz kurz zum Wichtigsten, zur Bildgebung. Das ist ein Patient aus der ersten Welle, den haben wir nicht invasiv über die Runden gebracht. Und wenn man da schaut, das ist der 9. Tag, viel von diesen Infiltraten ist verschwunden. Es schaut eigentlich recht nett aus und so ist es meistens gelaufen. In der zweiten Welle ist es nicht mehr so gelaufen. Bei invasiv beatmeten Patienten, das ist ein 64-Jähriger, er hat der COPD vorbestehend, aber gute körperliche Leistungsfähigkeit. Und das ist das CT 8 Tage nach der Aufnahme auf der Intensivstation. Und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, Lungenfibrosen, die sich in der Zeit entwickeln können. Gehört habe ich davon, dass es das gibt, und zwar von älteren Wiener Kollegen, die mir immer wieder erzählt haben, wie sie Giftgasopfer damals aus dem Irakkrieg, glaube ich, aufgenommen haben, wo man ähnliche Lungenveränderungen in kürzester Zeit gesehen hat. Ich will Sie nur darauf hinweisen, der Patient hat schon einen Pneumothorax, der hat ein Pneumoperikard, aber diese Lungen fallen nicht mehr zusammen, weil sie so steif sind. Für ECMO ist er leider nicht in Frage gekommen, es hätte ihm wahrscheinlich auch ohne Lungentransplantation wenig genützt. Das ist ein Bild von einem guten Freund von mir aus Oberösterreich, ein Pathologe, der sehr viel solcher Lungen pathologisch-anatomisch untersucht hat und man sieht einfach da den massiven fibrotischen Umbau der Lunge, man sieht die aufgehobenen Alveolarstrukturen, man sieht sehr viel, da müssten wir weiter vergrößern, Zellregeneration im Bereich der Alveolen, aber völlig ungerichtet und man sieht eine massive Infiltration mit Entzündungszellen. Gehen wir weiter zur Inflammation. Wir haben ja geredet über einen Zytokinsturm und die Anstiege der inflammatorischen Parameter waren teilweise absurd und gewaltig. Also wir haben zum Beispiel Interleukin-6-Anstiege gesehen, bis 35.000 Pikogramm pro Milliliter. So einen Wert habe ich vorher niemals gesehen gehabt. Aber nicht bei allen, das waren so Einzelpersonen. Also hier sieht man in der Welle 1 nicht invasiv und invasiv zusammengenommen und da in der Welle 2. Und man sieht eins, der Peak des Interleukin-6 war in der Welle 1 höher, wenn man die Patienten zusammennimmt, wie in der Welle 2. Aber jetzt kommt das Interessante, wir haben uns die Mühe gemacht und haben die Entzündungsparameter, die wir täglich gemessen haben, über die Zeit bis zum 28. Tag aufgetragen. Die dicke Linie ist immer der Medianwert, die obere Linie ist die 75er Perzentile und die untere Linie ist die 25er Perzentile. Die Abbildungen schauen jetzt immer gleich aus, oben sehen Sie die invasiv beatmeten Patienten und unten die nicht invasiv beatmeten Patienten. Und die Biostatistik in Innsbruck hat uns da ein Mixed-Effekt-Modell gemacht und man sieht da beim Interleukin 6, zwischen den Wellen ist zwar kein signifikanter Unterschied, aber je größer das Lungenversagen, desto mehr Inflammation. Ist auch noch einzusehen, aber was man ebenfalls sieht, ist, es gibt über die Zeit Unterschiede in den Wellen. Man hat also nicht diese extremen Peaks gehabt in der zweiten Welle, wie wir sie in der ersten Welle gesehen haben. Das nächste ganz kurz zum Herz-Kreislauf-System. Und das war auch eklatant unterschiedlich, das Verhalten der Patienten zwischen erster und zweiter Welle. Das schauen wir uns gleich an. In der ersten Welle haben 79% der Patienten nur Adrenalin gebraucht am Anfang zur Kreislaufstabilisierung. Es haben 21% Arginin-Vasopressin bekommen, 29% haben eine linksventrikuläre Dysfunktion gehabt und wir haben sie mit Chorotrop behandelt. Es haben 38% Beta-Blocker benötigt, Amiodaron 13% bei Tachykarden-Vorhofflimmern und Steroide haben nur 8% bekommen. Wenn wir auf die zweite Welle schauen, dann sehen Sie kaum mehr nur Adrenalin, signifikant Unterschied, kaum positive inotrope Unterstützung, Beta-Blocker ist gerade nicht signifikant und Steroide natürlich haben fast alle bekommen. Jetzt kann man sagen, na gut, die Patienten brauchen so wahnsinnig viel Katecholamine, weil sie hypovolem sind. Und das stimmt einfach nicht, wenn man da unten hinschaut, die Bilanzen, 24-Stunden-Bilanz und 72-Stunden-Bilanz, wir geben das immer ein in unsere Patientendokumentation für die Statistiken. Da haben wir da 1382 Milliliter und nach 72 Stunden eine Plusbilanz median von 1996 Milliliter. Da war kein Unterschied und es ist auch nicht viel Flüssigkeit. Wenn man das vergleicht vielleicht zwischen also Covid-Patienten und unseren septischen Schockpatienten, die habe ich ausgewertet zwischen 2014 und 2019, 159 Patienten, septischer Schock, bitte, die waren alle vasopressorpflichtig, um sie überhaupt am Leben zu halten. Da sehen Sie, bei den Covid-Patienten median so 1200 Milliliter Flüssigkeitsbedarf in den ersten 24 Stunden und bei den septischen Schockpatienten die dreifache Menge. Und man sieht auch, wie hoch die Variation ist. Also wir haben auch Patienten bekommen, die so voll waren, dass wir gleich versucht haben, mit Hämofiltration was rauszukriegen, aber andere, die wahnsinnig viel Flüssigkeit benötigen. Und dann gibt es noch einen Unterschied in den Herzenzymen. Wenn Sie hier anschauen, jetzt weiß ich nicht, warum die Perzentilen weg sind, aber die Medianwerte sind wenigstens da. Wenn Sie sich die Medianwerte anschauen, Welle 1, natürlich ein deutlicher Unterschied zwischen invasiv beatmeten und nicht invasiv beatmeten, das heißt mehr Herzbeteiligung, wenn Sie invasiv beatmet sind. In der Welle 2 dasselbe, aber auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Wir haben nicht mehr diese Troponin-T-Auslenkungen gehabt in der Welle 2 wie in der Welle 1. Und das Interessante war auch, wenn wir die Patienten geschaltet haben, wir haben in der Welle 1 5 Patienten gehabt mit Pericarditis, in der Welle 2 keinen. Also ganz interessant, war anders. Dann gehen wir kurz zu der Niere. Die Nierenschädigung bei dieser Erkrankung hat viele, viele Ursachen. Man weiß aus Autopsiestudien, dass es zu Fibrinthrombosierungen im den Glomerulus kommen kann. Man weiß, dass es Podozytenschwellungen geht und der Filter, der glomeruläre Filter dadurch beeinträchtigt ist. Die Entzündung selber macht Schäden, sowohl am Glomerulum wie auch am Tubulus. Und dann hat man natürlich sekundäre Schäden durch die Lungen-Herz-Interaktion. Wir haben heute schon gehört vom Backward Pressure, der da eine Rolle spielen kann. Der hohe Beep kann eine Rolle spielen über Backward Pressure, nephrotoxische Drogen und so weiter. Das wissen wir alles. Und auch hier haben wir einen Unterschied gehabt zwischen der ersten und der zweiten Welle. In der ersten Welle haben wir häufig Nierenversagen gehabt und ich glaube, wir haben 6 Patienten hämofiltriert, venovenös hämofiltriert. In der zweiten Welle haben wir kaum mehr erhöhte Kreatininwerte gesehen. Eine Patientin musste hämofiltriert werden, die war nicht invasiv beatmet, aber diese Patientin hatte einen Abusus von nichtsteroidalen Antirheumatika. Also auch da wieder ein Unterschied zwischen Wildtyp-Virus und wahrscheinlich Alpha-Typ-Virus, den wir uns nie erklären haben können. Ganz kurz ein bisschen ein paar Worte zur Therapie. Das Chloroquin, Hydroxychloroquin hat zunächst im Zellversuch eine gute antivirale Wirksamkeit gehabt, aber dazu muss man wissen, dass die Medikamente beide in Lysosomen aufgenommen werden. Und normalerweise, wenn ein Virus über ein Endosom aufgenommen wird, verschmilzt es mit dem Lysosom und da spielt dann der pH-Wert eine Rolle, Enzymaktivität zum Beispiel von Katepsin L spielt eine Rolle, wie der Virus von der Hülle befreit wird und wie er dann ins Zytoplasma kommen kann. Nachdem wir ja gesehen haben, dass bei der SARS-CoV-2-Infektion die Virus-RNA direkt ins Zytoplasma hineininjiziert wird, ist es nicht verwunderlich, dass solche Medikamente leider da in vivo nicht gewirkt haben. Azithromycin hat leider Gottes auch in klinischen Studien versagt. Remdesivir, Lopiravir, Ritonavir, Ribavirin, Favipiravir, Oseltamivir, das ist alles ausprobiert worden. Letztlich verwendet man es momentan vielleicht noch in Studien, aber in der klinischen Praxis hat sie es nicht durchgesetzt. Ich weiß, dass Gilead Sciences an einer oralen Form vom Remdesivir arbeitet, möglicherweise, wenn man es sehr früh einsetzt, dass man damit Erfolge hat. Aber es kommen jetzt auch andere orale antivirale Substanzen wahrscheinlich bald heraus, Molnupiravir und dann noch andere, die vielleicht in der Frühphase wirklich einen Erfolg haben. Steroide, da können wir uns noch erinnern an die Studie, an die erste Studie, wo man gezeigt hat, dass man mit Steroiden die Mortalität bei Intensivpatienten, die invasiv beatmet werden, stark reduzieren kann. Mittlerweile wird der Effekt immer kleiner, aber ist noch nachzuweisen, auch in Meta-Analysen. Was sich aber herauskristallisiert hat, ist, bitte keine Steroide geben bei Patienten, die nicht respiratorische Symptome haben, die also keinen eingeschränkten Gasaustausch haben, keine respiratorischen Symptome haben, sondern zum Beispiel nur eine gastrointestinale Form der Erkrankung. Dann Rekonvaleszentenserum, da ist leider Gottes die Qualität der Produkte so unterschiedlich, dass sie es letztlich wahrscheinlich nicht etabliert hat. Monoklonale und polyklonale Antikörper, das kommt jetzt wahrscheinlich immer mehr zur Prophylaxe des Ausbruchs einer schweren Erkrankung in der Frühphase, ist aber sehr teuer, muss IV gegeben werden, kann man nicht einfach überall geben. Interleukin-6-Rezeptor-Antagonisten, da sagt man momentan, bei moderat bis schwererer Covid-Erkrankung in Kombination mit Steroiden. Wo man es nicht mehr geben soll, ist kein Einsatz bei leichter Erkrankung oder invasiver Beatmung. Wir haben es sehr viel gegeben in der zweiten Welle, aber leider in der falschen Indikation. Da waren die Patienten schon sehr schlecht. Dann Ivermectin, auf das will ich gar nicht eingehen. Das ist vielleicht etwas für FPÖ-Wähler, Hochzinktherapie, Vitamin-C-Supplementation, Vitamin-D. Das ist alles schon probiert worden. Das sind Studien im JAMA. Ja, bitte, also das ist jetzt nicht irgendeine kleine Zeitung, sondern wirklich in gut peer-reviewten Journals hat keinen Outcome-Effekt gehabt. Das muss man sich merken. Natürlich, Novalgin ist noch nicht untersucht worden in so einer Studie. Dann Heparine, ich bin jetzt nicht darauf eingegangen, in der Mangelung der Zeit, aber momentan ist es so, die therapeutische Antikoagulation hat man auf der Intensivstation verlassen. Im Vorfeld bringt es ja Nutzen, wenn der Patient hospitalisiert ist. Dann vielleicht auch noch zur Frage, soll man Patienten, der zu Hause ist, mit Covid-19 antikoagulieren? Und da muss man sagen, das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, außer er hat eine Anamnese von Thrombosen zum Beispiel oder Pulmonalembolien. Aber normalerweise nicht. Dann ganz interessant, da ist jetzt gerade eine Studie erschienen mit dem Fluvoxamin, einer der ersten Serotonin-Reuptake-Hemmer, der verwendet worden ist in der Psychiatrie zur Behandlung von Depressionen. Der hat antivirale Wirkung und sinnvoll ist es, wenn man nicht Geimpfte hat, mit hohem Risikoprofil, die sich gerade infiziert haben. Also da ist es offensichtlich sinnvoll, wird man auch nicht viel anstellen damit. Ist aber allerdings eine QT-verlängernde Substanz. Colchicin, derzeit gibt es noch Fallberichte, kann man sicher nicht empfehlen. Und was ich Ihnen noch sagen will, ist das Tofacitinib, ein Januskinase-Hemmer, der jetzt in einigen wenigen Studien einen Überlebensvorteil hat bei Patienten mit moderater Erkrankung, noch nicht intubiert beatmeten. Da werden wir sehen, was die weiteren Studien bringen. Jetzt ganz kurz will ich Ihnen noch unsere Ergebnisse zeigen bei den invasiv beatmeten Patienten, die wir intubieren müssen. Und das war für uns die größte Frustration, die zweite Welle. Schauen wir zuerst zur ersten Welle, weil die ist erfreulich. Da war das Alter 67 Jahre median. Bei diesen Patienten haben die üblichen Vorerkrankungen gehabt. Und wenn man da runterschaut, Intensivmortalität war 13%. Und das war damals ein toller Erfolg. Wobei man sagen muss, der Aufwand, den wir betrieben haben, der war enorm. Alle Patienten waren lange bei uns. Danach, wie sie verlegbar waren, sind sie auf die normale Corona- oder auf eine Normalstation gekommen. Physiotherapeutisch war der Aufwand extrem groß. Und dann hat Tirol erstmals für Intensivpatienten die ganzen Reha-Einrichtungen freigemacht. Und wir konnten die Patienten vom Spital in die Reha-Einrichtungen bringen. Und eigentlich alle, die das Spital verlassen haben, haben dann auch ein Jahr später auf jeden Fall noch gelebt. Und ich habe einige dieser Patienten mittlerweile gesehen. Keiner ist mehr so, wie er vorher war. Alle haben schwere körperliche Schäden davongetragen und viele sagen, sie sind vergesslich, sie haben Wortfindungsstörungen, sie sind einfach nicht mehr so, wie sie vorher waren. Bei der zweiten Welle war das Alter älter. Es waren mehr Vorerkrankungen da, das stimmt schon, aber die Mortalität erklärt das nicht für uns. 73%. Das waren einfach die vielen Fibrosen, die wir gesehen haben, die schweren Lungenveränderungen, die wir gehabt haben. Und Sie sehen hier, Hämofiltrationen haben wir gehabt in der ersten Welle 6, in der zweiten haben wir nur eine gehabt. Und was auch noch interessant ist, sind die invasiven Beatmungstage. Erste Welle 17, in der zweiten Welle waren es 10, weil Leute oft früher verstorben sind. Aber wenn man das vergleicht, jetzt ganz kurz, ohne dass ich da Statistik gemacht habe, das sind unsere Ergebnisse im septischen Schock und das bei Covid-19. Schauen Sie mal daher, invasive Beatmungstage, wenn wir alle Patienten zusammennehmen, 31. Ja. Und da herüben septischer Schock, 4. Mortalität, Intensivstation, das ist erste, zweite Welle, alles miteinander, 25 bei den invasiv Beatmeten und da haben wir 20. Und damit bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Was haben wir gelernt? Erstens, dass die Beatmung der Covid-19-Lunge moderate Invasivität braucht. Wir haben sehr viel mit der Perivent-Sonde, also mit der Esophagusdruckmessung gearbeitet. Lagerungsmanöver ist wichtig, hohe FiO2 und einfach extrem viel Geduld. Nichts passiert bei denen schnell. Und bei schweren Verläufen haben wir den Eindruck, dass die Lungenpathologie durch die vorherrschende Virusvariante ganz wesentlich mitbestimmt wird. Dann der initiale Flüssigkeitsbedarf bei schweren Covid-19-Erkrankten ist moderat, das ist gering. Schwere myokardiale Dysfunktionen sieht man extrem selten. Bei der Influenza haben wir schwere Myokarditiden schon gehabt, mit einem Herz, das sich fast nicht mehr bewegt hat. Da haben wir das nie gesehen. Allerdings eine myokardiale Inflammation, zumindest in der ersten Welle, haben wir häufig gesehen. Also als HS-Drop-D. Und auch hier scheint die Virusvariante eine Rolle zu spielen, wie schwer es das Herz-Kreislauf-System mitbetrifft. Akutes Nierenversagen, sagt man von der Literatur her, haben 5-15% der schweren Covid-19-Erkrankungen, aber auch hier sehen wir in der zweiten Welle kaum mehr was davon. Neurologische Komplikationen, auf das habe ich leider nicht eingehen können, die sind praktisch die Regel. Also akutes Deliriert, Critical Illness, Polyneuropathie, Dysphagie haben wir bei allen schweren Erkrankungen gehabt und sie sind bei invasiv beatmeten Covid-19-Patienten einfach die Regel und darum braucht man in der Rekonvaleszenzphase eine extrem intensive, aufwendige physiotherapeutische Begleitung und das ist der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Rehabilitation. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Neurologie. Es gibt zum Beispiel eine schöne Arbeit, die hat sich angeschaut, Autoantikörper bei der Erkrankung gegen den Orexinrezeptor. Der Orexinrezeptor sitzt in der Formatio reticularis und hat bei der Steuerung unserer Wachheit eine wichtige Bedeutung und da ist es wirklich so, jene Leute, die viel Antikörper gegen diesen Orexin-Rezeptor im Rahmen der Covid-19-Erkrankung im Serum haben, das sind die, die mit dem Glasgow Coma Scale am niedrigsten waren, mit dem Glasgow Coma Score. Also auch da wieder der Zusammenhang zwischen Autoantikörpern und Organdysfunktion. Und das kann auch längerfristig anhalten. Danke für die Aufmerksamkeit.